NDR Info. Themen des Tages.
Ja, so klang das heute auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv. Auf Leinwänden konnten dort hunderte Menschen mitverfolgen, wie 20 Geiseln zurückgekehrt sind. Die Überlebenden sind alle frei. Nach mehr als 2 Jahren, 738 Tagen, wurden sie heute nach Israel zurückgebracht. Und mehr als 2000 inhaftierte Palästinenser kehrten zurück nach Gaza bzw. wurden nach Ägypten gebracht. Die Entwicklung in Israel und Gaza, eine Einschätzung eines Traumatherapeuten, deutsche Reaktionen und auch Hoffnungen für Juden in Deutschland. Damit beschäftigen wir uns in der kommenden halben Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Auf diesen Tag ist so lange gehofft worden, nicht nur von Israelis, den Familien der Geiseln. Nach langen Verhandlungen sind heute noch 20 Lebende nach Israel zurückgekehrt. Zunächst 7 Männer, die vom Roten Kreuz an die israelische Armee übergeben wurden. Ersten Beobachtungen zufolge konnten sie alle aus eigener Kraft gehen, sind also in relativ guter Verfassung. Kurz darauf, dann in einer zweiten Übergabe, wurden die übrigen 13 zu einem Militärlager gebracht. Dort warteten dann Angehörige und die Geiseln sollten erstmal die Gelegenheit bekommen, zu duschen, frische Kleider anzuziehen, und dann folgten auch noch medizinische Checks. Von weiteren 28 Getöteten sollten ja die sterblichen Überreste zurückgebracht werden, laut Vereinbarung, damit sich deren Familien verabschieden können. Auch ein wichtiger Punkt in der Trauerarbeit. Da hören wir aber, das ist bis hierhin noch nicht passiert. Die Vorfreude war ja schon in den vergangenen Tagen am Platz der Geiseln in Tel Aviv zu spüren. Am Wochenende gab es dann große Kundgebungen, bei denen Donald Trump gedankt wurde. Er hatte einen 20-Punkte-Plan durchgesetzt, dessen erste Phase nun also tatsächlich umgesetzt wurde. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu dagegen wurde mit Buhrufen bedacht. Über die heutige Stimmung im Land, aber auch Trumps Rede in der Knesset, berichtet jetzt Julio Segador, und auch er beginnt am Platz der Geiseln.
Es ist der Tag der ganz großen Emotionen in Israel. Auf dem sogenannten Platz der Geiseln liegen sich die Menschen in den Armen. Sie lachen, sie freuen sich, sie weinen, als auf einer Großleinwand die Bilder der Freilassung der letzten 20 noch lebenden Geiseln übertragen werden. Darunter ist auch Efrat Machikawa, die Nichte der ehemaligen Geisel Gadi Moses. Der deutschstämmige Mann war im Frühjahr freigekommen. Es gibt keine Schreie nach Rache oder nach mehr Krieg oder Tod. Wir feiern heute das Leben. Und mir ist wichtig, das den Menschen in Deutschland zu erklären. Wir sind eine ganz spezielle Nation. Ungläubiges Kopfschütteln bei vielen Menschen auf dem Platz der Geiseln. 2 Jahre lang hatten sie diesen Moment herbeigesehnt, auch Assam Flom. Es ist unglaublich, ich kann meinen Augen kaum trauen. Aber ich werde hierher kommen, bis die letzte Geisel wieder nach Hause zurückkommt. Dann können wir uns ausruhen. Denn noch sind nicht alle toten Geiseln in Israel. Nur 4 Leichname sollen heute von der Hamas übergeben werden. Dies stelle einen eklatanten Vertragsbruch durch die Hamas dar, heißt es in der Erklärung des Forums der Geiselfamilien. US-Präsident Donald Trump, der am Morgen in Israel gelandet war, wird unterdessen als Heilsbringer verehrt. Trump hat Geschichte geschrieben, steht auf großen Lettern auf der Landebahn, als die Air Force One auf dem Flughafen landet. In seiner Rede im israelischen Parlament, der Knesset, beschwört er einen neuen Nahen Osten.
This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death.
Dies ist nicht nur das Ende eines Krieges, es ist das Ende des Zeitalters des Terrors und des Todes und der Beginn eines großen Einvernehmens und anhaltender Harmonie für Israel und alle anderen Nationen. Für eine Region, die bald wahrhaftig großartig sein wird. Dies ist der historische Beginn eines neuen Nahen Ostens. In einer langen Rede dankt Trump den arabischen Staaten, die sich zusammengeschlossen hätten, um die Hamas dazu zu bewegen, die Geiseln freizulassen und nach Hause zu schicken. Trump bezeichnet Israels Premier Netanyahu als außerordentlichen patriotischen Politiker. Er sei nicht der einfachste Verhandlungspartner, aber dies zeichne ihn aus, so Trump. Eine Warnung richtet er an die Palästinenser.
This is their chance to turn forever from the path of terror and violence. It's been extreme.
Dies ist ihre Chance, dem Terror und der Gewalt ein für allemal zu entfliehen und die bösartigen Mächte des Hasses in ihrer Mitte zu vertreiben. Und ich glaube, das wird geschehen. Ich habe in den letzten Monaten einige Menschen getroffen, die sich das wünschen, sehr sogar. Und nach so viel Leid und Tod und Elend ist es jetzt an der Zeit, sich auf den Aufbau ihres Volkes zu konzentrieren, anstatt zu versuchen, Israel zu zerstören, was nicht wieder geschehen wird. Am Nachmittag lässt Israel wie vereinbart mehr als 200 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen frei. Sie werden in unterschiedliche Städte ins Westjordanland, in den Gazastreifen und in Drittländer gebracht.
Soweit Informationen von unserem Israel-Korrespondenten Julio Segador. Und inzwischen ist Donald Trump weitergereist nach Ägypten. Dazu kommen wir gleich. Vorher schauen wir aber nochmal auf die Geiseln und ihre Verfassung. Denn die Freude überwiegt heute natürlich. Es schien so aussichtslos. Und nun kommen doch noch Überlebende zurück. Die Freude kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie Schlimmes erlebt haben. Und sie können natürlich nicht einfach ab morgen wieder ihr altes Leben aufnehmen. Aber wie genau funktioniert das Wiedereingliedern? Was braucht es? Dazu Professor Dr. Thomas Elbert, der ist Psychologe und hat viel zu Traumata geforscht, war auch selbst in Krisengebieten. Ich habe ihn gefragt, wir sehen jetzt ja vor allem Menschen in Israel, die erleichtert sind, die sich freuen, dass 20 Menschen gerettet werden konnten. Aber mehr als 2 Jahre in Gefangenschaft, das ist doch eine sehr lange Zeit. Was ist da das Wichtigste in der ersten Zeit nach der Freilassung?
Also die Betroffenen, die leben ja praktisch nach wie vor in ihrer Vergangenheit. Die brauchen zunächst die Sicherheit, dass sie nicht mehr in der Bedrohungslage sind. Die brauchen Ruhe und sie brauchen Menschen, denen sie vertrauen können. Sie brauchen, Entschuldigung, wenn ich das der Presse gegenüber sage, weniger Schlagzeilen, aber mehr gesellschaftliche Anerkennung und keine Überforderung. Also am Anfang ist es wichtig, dass die Betroffenen zur Ruhe kommen. Eine medizinische Betreuung ist selbstverständlich und ein geregelter Alltag wäre gut. Und eine spezialisierte Traumatherapie, die sollte dann zeitnah, aber nicht sofort beginnen. Und eine Möglichkeit, zum Beispiel die narrative Expositionstherapie, die hilft denen Personen, die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen.
Das müssen wir, glaube ich, einmal nochmal erklären. Narrative Therapie, was bedeutet das?
Narrative Expositionstherapie ist ein traumafokussiertes Verfahren, um das traumatische Geschehen aufzuarbeiten.
Und narrativ heißt, dass man drüber sprechen soll.
Genau. Mhm. Das heißt, es wird erzählt, was geschehen ist. Und wichtig, nicht nur die reinen, was, wann und wo passiert ist, sondern auch, welche Gedanken, welche Gefühle hatte ich zu der Zeit, als ich dort in dem Keller festgehalten wurde. Und wie ist es jetzt, wenn ich in Sicherheit bin und zurückdenke, welche Gedanken und Gefühle kommen dann auf? Und wenn ich erinnert werde an die Situation, weil ich wieder jemanden sehe, der schaut so aus wie mein Folterknecht, sozusagen, wie denke ich, wie fühle ich jetzt in dem Moment, wie ist meine körperliche Reaktion jetzt in dem Moment? Und wenn die Personen realisieren, dass das in die Vergangenheit gehört, ist es natürlich weniger tragisch, als wie wenn sie sich aktuell bedroht fühlen.
Und wie ist das zu sehen, wenn man aber auch von Retraumatisierungen spricht oftmals? Also Sie sagen, man soll das benennen und ich höre auch raus, das ist ein Prozess, der länger dauert. Ist das dann für alle wirklich auch der richtige Weg, immer wieder und immer wieder darüber zu sprechen und daran erinnert zu werden?
Ja, immer wieder und immer wieder muss man nicht drüber sprechen. Also es dauert nicht lang, das kriegen Sie in 10 Sitzungen, kriegen Sie das hin, dass eine solche Geschichte aufgearbeitet wird. Und dann ist die sozusagen, der Person hat vollständig verstanden, wo die Bedrohungsgefühle, die ja immer wieder auftauchen, wo die Albträume, die Flashbacks, wo die Schlafstörungen herkommen, wo die hingehören. Das ist keine Retraumatisierung, sondern das ist eine Enttraumatisierung, wenn Sie so wollen.
Also auch eine Einordnung bei sich selbst. Jetzt stelle ich mir vor, als absoluter Laie, dass das ohnehin 20 sehr starke Persönlichkeiten sein müssen, die diese mehr als 2 Jahre überstanden haben, oder?
Also wir wissen aus vielen Studien, dass es immer ein Limit gibt, überhalb dessen jeder sozusagen Traumafolgestörungen, also jeder sozusagen dann Flashback, Schlafstörung, Schuldgefühle, Misstrauen gegenüber anderen entwickelt. Und wenn das hoch genug ist und wenn sie 2 Jahre unter kontinuierlichem traumatischem Stress gelebt haben, dann trifft es einfach jeden. Da gibt es keine Resilienz leider, der da sagt, der kommt da seelisch und körperlich gesund aus dieser Situation heraus.
Und wenn wir nochmal auf den heutigen Tag kommen, jetzt haben wir ja eben auch schon übers Wochenende gesehen, die Freude, die Vorfreude in Israel war so groß. Es gibt diesen Platz der Geiseln und man erhofft sich wahrscheinlich auch, dass man diese Überlebenden jetzt einmal wirklich auch selbst nochmal sieht, dass man sie nochmal feiert, dass man auch nochmal zeigt, wir haben die ganze Zeit an euch geglaubt. Wäre sowas auch ein wichtiger Moment oder wäre das einfach auch zu viel heute?
Also auf der einen Seite ist die Anerkennung, die gesellschaftliche Anerkennung unheimlich wichtig und heilsam. Aber sie sollte nicht eine Eintagsfliege sein. Das Geschehen muss sozusagen dokumentiert und dauerhaft, muss die Gemeinschaft sagen, okay, euch ist schlimmes Leid passiert.
Professor Thomas Elbert, Traumaforscher und Psychologe zu den Folgen einer so langen Geiselhaft. Soweit also zur Lage in Israel. Der Krieg sei zu Ende, sagte Trump an Bord seiner Regierungsmaschine. Das sieht Israels Ministerpräsident Netanyahu offenbar anders. Er hatte nämlich gesagt, der Kampf sei noch nicht vorbei. Auf jeden Fall ist der Tag noch nicht vorbei für Donald Trump. Er ist gerade in Sharm el-Sheikh in Ägypten gelandet und dort beobachtet Anna Osius für uns das Gipfeltreffen. Wichtig auch hier, neben denen, die dabei sind bei diesem Friedenstreffen, ja auch einer, der fehlt. Wieso ist Netanyahu nicht gekommen?
Nein, wir wissen nicht, warum er nicht gekommen ist. Es ging wirklich hier hin und her. Es scheint so zu sein, dass wir tatsächlich einen Friedensgipfel ohne die beiden Kriegsparteien erleben. Das heißt, weder von Seiten der Hamas ist eine Delegation hier, noch von Seiten Israels. Erst hatte es kurzfristig am Vormittag gehießen, ja, Netanyahu würde kommen, aber dann hat er selbst dementiert. Es gibt hier natürlich Vermutungen, dass man sagt, möglicherweise hätte Netanyahu sonst diese Bühne hier genutzt, sich selber als Sieger dieses Krieges darzustellen. Und das könnte den arabischen Staaten natürlich entsprechend negativ aufstoßen.
Klar ist aber ja auch da, das wird eine große Dankeszeremonie an US-Präsident Donald Trump. Und ansonsten ist auch ja einiges an Staats- und Regierungschefs inzwischen angekommen, eingereist, auch UN-Generalsekretär Guterres, auch viele Europäer. Ist das jetzt heute schon mehr als ein feierlicher Fototermin?
Es wird vor allem ein feierlicher Fototermin sein, aber es ist natürlich auch ein wichtiger Tag, um geschlossen von europäischer Seite, aber eben auch von weiteren Staats- und Regierungschefs hinter diesem Abkommen zu stehen und diesem Abkommen dadurch ein wenig mehr Stärke zu verleihen und auch Druck auszuüben, so sagen es hier Beobachter, auf die beiden Kriegsparteien, dass eben dieses Abkommen auch eingehalten wird. Denn das ist ja die große Befürchtung, vor allem von den arabischen Staaten, dass möglicherweise eben jetzt, wo die Geiseln freigelassen wurden, der Krieg Israels gegen die Hamas umso heftiger weitergehen könnte und die Waffenruhe eben nicht eingehalten wird von israelischer Seite. Und da hat die Hamas Garantien eingefordert von Seiten der USA, aber auch von den Vermittlerstaaten. Und die Europäer stehen hier eben auch bereit. Eben der britische Premier Starmer hat gesagt, wir wollen auch diese Waffenruhe, die Einhaltung der Waffenruhe überwachen und auch die Entwaffnung der Hamas.
Auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz ist ja dabei. Was steuert denn Deutschland mit bei? Weil Sie haben es gesagt, die Europäer wollen ja auch einen wichtigen Platz im Friedensrat einnehmen.
Sie wollen einen wichtigen Platz einnehmen. Jetzt endlich, kann man sagen, nachdem Sie ja bei den Hauptverhandlungen mehr ein Seitenaspekt waren. Und die deutsche Perspektive konzentriert sich vor allem auf den Wiederaufbau. Aber man muss sich nichts vormachen. Deutschlands Rolle ist natürlich begrenzt. Und der Blick gerade der arabischen Staaten auf Deutschland ist sehr, sehr kritisch, wenn man sich die vergangenen 2 Jahre anschaut, wo Deutschland ja sehr schnell, sehr geschlossen an der Seite Israels stand und da auch nicht abgerückt ist, mit auch trotz des doch sehr heftigen Vorgehens in Gaza.
Und Frau Osius, wir hören heute natürlich die große Freude, dass 20 Geiseln immerhin lebend zurückkehren konnten. Heute ein historischer Moment. Wie gesagt, Trump sagt, der Krieg sei beendet. Viele andere sind da eher skeptisch. Was für eine Stimmung nehmen Sie da in Sharm el-Sheikh wahr?
Ja, auch hier ist große Skepsis, das ist ganz klar, denn man muss sich nichts vormachen, es ist nur der erste Schritt. Natürlich ein wichtiger, die Geiseln sind frei und erste humanitäre Hilfe konnte nach Gaza reinkommen, aber es ist nur der erste Schritt und es müssen noch viele, viele weitere folgen. Viele Knackpunkte sind noch ungeklärt, beispielsweise ob und wann und in welchem Rahmen die Hamas entwaffnet wird, was Israel ja absolut fordert. Die Hamas ist da aber sehr zurückhaltend, naturgemäß. Und auch die Frage, wer wird den Gazastreifen zukünftig regieren? Wer wird das Sagen haben? Wird es dieses Gremium von Technokraten sein, was sich Trump wünscht? Und wie soll diese internationale Friedenstruppe aufgestellt sein? Das sind alles noch Fragen, die verhandelt werden müssen. Und dieser Weg kann noch sehr lang und sehr aufwendig vonstatten gehen.
Und ja, vielleicht noch eine Einschätzfrage an Sie. Wenn Trump heute sagt, der Krieg ist beendet, meint er damit eigentlich, sein Engagement ist beendet?
Das will man hier hoffen, dass dem nicht so ist. Und genau das ist die große Befürchtung, dass nämlich die weiteren Verhandlungen nicht mit der gleichen Intensität, der gleichen Prominenz stattfinden, wie das bisher stattgefunden hat. Und die Hamas hat ja, sonst hätte es gar nicht diesen Deal am Donnerstag gegeben, ganz klar eingefordert von Seiten der USA, dass es Garantien gibt, dass die Waffenruhe eingehalten wird, dass es weitergeht. Die große Frage ist jetzt, lässt Trump sich jetzt nur feiern und wendet dann quasi Gaza den Rücken zu? Oder wird es jetzt wirklich ein weiteres Verfolgen der nächsten Schritte geben? Und da kommen eben auch die Europäer ganz klar ins Boot, um auf diese Schritte weiter hinzuwirken. Und der katarische Emir hat hier eben nochmal betont, ganz wichtig, am Ende müsse das Ziel der Zwei-Staaten-Lösung stehen, eine Perspektive für die Palästinenser. Nur dann könne es wirklich dauerhaften Frieden im Nahen Osten geben.
Mit Verzögerung hat der internationale Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh begonnen, soweit Informationen von Anna Osius, unserer Ägypten-Korrespondentin. Mit Erleichterung hat die Bundesregierung auf die Freilassung der letzten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln reagiert. Es waren ja auch 4 Deutsch-Israelis darunter. In die Freude über die jüngsten Entwicklungen, da mischt sich aber schon heute auch Sorge, ob sich wirklich alle Beteiligten an ihre Zusagen an einen dauerhaften Frieden halten werden. Ruth Kirchner fasst weitere deutsche Reaktionen zusammen und beginnt mit dem Kanzler.
Kanzler Friedrich Merz spricht von einem historischen Tag.
Der Krieg in Gaza ist zu Ende,
sagt Merz am Rande der Unterzeichnung des Gaza-Abkommens in Ägypten. Für viele, auch in Deutschland, ist es vor allem ein Tag der Erleichterung und der Hoffnung. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Achmetowitsch, hatte sich noch im August mit Angehörigen von Geiseln in Tel Aviv getroffen. Nach 2 Jahren in der Gewalt der Hamas sind auch sie jetzt wieder frei.
Ja, und das ist natürlich super emotional. Es ist ein Gänsehautmoment, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich erinnere mich noch richtig gut an dieses Gespräch.
Die letzten 20 noch lebenden Geiseln hat die Hamas an Israel übergeben, darunter 4 deutsche Staatsbürger. Auch Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, spricht von einem glücklichen Tag, betont aber auch, viele Fragen sind noch offen.
Wird die Hamas tatsächlich ihre Waffen abgeben und wird umgekehrt die israelische Regierung dann auch darauf verzichten, weiter militärisch gegen die Hamas vorzugehen?
Hält also die Waffenruhe? Halten sich alle Parteien an ihre Verpflichtungen? Wer garantiert die Sicherheit und Ordnung im Gazastreifen? Die Bundesregierung sieht ihre Rolle vor allem beim Wiederaufbau. Entwicklungsministerin Rim Alabali Radovan von der SPD sagt, Hilfen für die Palästinenser müssen jetzt sehr schnell anlaufen.
Es geht darum, Trümmerteile zu entfernen, dafür zu sorgen, dass es eine Wasserversorgung gibt, dass Lebensmittel da sind.
Im Westjordanland stehen nach den Worten der Ministerin beispielsweise Übergangsunterkünfte bereit, die nach Gaza gebracht werden können. Dafür brauche es jetzt schnell Genehmigungen. Knapp 30 Millionen Euro stellt die Bundesregierung für Soforthilfe zur Verfügung. Darüber hinaus will Deutschland mit einem 3-stelligen Millionenbetrag zum Wiederaufbau des Gazastreifens beitragen, darunter Mittel, die nach dem Überfall der Hamas auf Israel vor 2 Jahren eingefroren wurden. Um die völlig zerstörten Städte im Gazastreifen wieder bewohnbar zu machen, sind allerdings Milliardensummen nötig. Außenpolitiker Hart sieht auch die arabische Welt in der Pflicht.
Denn die reichen Golfstaaten zum Beispiel sollten dann auch entsprechend sich bereit erklären, zur Finanzierung des Wiederaufbaus beizutragen.
Deutschland will zusammen mit Ägypten in den nächsten Wochen eine Wiederaufbaukonferenz organisieren. Die Chancen, die sich jetzt auftun, nicht ungenutzt verstreichen lassen, so die Devise. SPD-Politiker Achmetowitsch mahnt, dabei auch das Westjordanland im Blick zu behalten, wo wegen der israelischen Siedlungspolitik ein weiterer Konflikt schwelt, der leicht eskalieren kann.
Es ist auch nicht nur ein Tag der Euphorie heute, sondern wir müssen gleichzeitig uns vorbereiten auf die mittel- und langfristige Planung. Die Westbank steht auch noch aus, dass wir dort die Herausforderungen klären, wenn wir am Ende wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Und die wollen wir hier im Deutschen Bundestag, vor allem wir als SPD-Fraktion, Stabilisierung Gaza und Stärkung der Westbank.
Druck auf alle Beteiligten sei daher weiter nötig, sagt Achmetowitsch. Die Freilassung der Geiseln ist ein wichtiger, aber nur ein erster Schritt.
Ja, soweit also deutsche politische Reaktionen zusammengefasst von Ruth Kirchner. Und wir fassen noch einen weiteren Aspekt dazu, denn natürlich ist auch interessant zu hören, wie dieser heutige Tag in der jüdischen Gemeinde in Deutschland aufgenommen wird. Und darüber habe ich mit Michael Fürst gesprochen. Er ist Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde in Niedersachsen. Und ich habe ihn gefragt, ganz persönlich, es waren 2 Jahre des Hoffens und Bangens. Nun sind zumindest noch 20 Geiseln gerettet worden. Wie erleben Sie den heutigen Tag?
Das ist ein Tag natürlich der Freude, aber auch ein Tag der Trauer. Das darf man nicht vergessen dabei. Es kommen eine Vielzahl von Leichen zurück. Und man wusste über die vielen Monate natürlich nie, wer lebt überhaupt noch. Ich bin vor einigen Monaten davon ausgegangen, dass gar keiner mehr leben würde. Deswegen ist die Freude über die 20 noch lebenden Menschen natürlich sehr groß. Und in Israel haben sich Familien natürlich über Monate hinweg die Haare jeden Tag gerauft, weil sie nichts von ihren Kindern, ihren Freunden, ihren Verwandten gehört haben. Insoweit ist die Freude überwiegt heute, aber die Angst vor der Zukunft bleibt natürlich.
Die Welt blickt heute nach Israel, aber auch gerade nach Ägypten, wo es ja um die weiteren Punkte auch aus dem Friedensplan von Donald Trump geht. Welche Bedeutung hat das auch für Israel?
Natürlich hat das eine große Bedeutung, aber die Frage ist tatsächlich, was kommt dabei heraus? Und ich habe Zweifel, dass hieraus tatsächlich ein echter Frieden entstehen wird. Ich befürchte, dass die Hamas die Waffen nicht abgeben wird und dass letztlich der amerikanische Präsident Trump sagen wird, naja, dann nehmen wir das mal so hin und das wird sich dann schon irgendwie entwickeln. Das ist meine Furcht vor dieser Zukunft, mit der natürlich auch gerade Israel denn leben muss. Die Hamas ist eine verbrecherische Organisation, das muss man einfach immer wieder sagen. Und die werden deswegen nicht aufhören, nur weil Herr Trump sagt, dass nun ist Schluss, nun ist Frieden. Das interessiert bei der Hamas keinen Menschen.
Da gingen ja heute Nachmittag eben auch die Einschätzungen schon auseinander. Donald Trump sagt, der Krieg ist beendet. Benjamin Netanyahu sagt, das ist nicht der Fall.
Ich sehe das genauso. Der Krieg ist nicht beendet. Der Krieg läuft noch so lange weiter, wie die Hamas bewaffnet ist und wie Hamas in dem Juden den Feind sieht, noch nicht mehr in dem Staat Israel, sondern für die Hamas ist der Jude der Feind und das auf der ganzen Welt. Es ist ja nicht so, dass die Hamas nur in Israel tätig ist. Man muss ja auch befürchten, dass die Hamas auch jetzt in Europa weiter tätig werden wird und jüdische Institutionen angreifen könnte. Ich glaube, das ist in den Köpfen der Sicherheitsbehörden durchaus angekommen.
Der Krieg in Gaza, Herr Fürst, hatte ja auch direkte Auswirkungen auf Juden hierzulande. Wir haben gehört, dass antisemitische Übergriffe zugenommen haben. Jetzt ist die Hoffnung auch vom deutschen Antisemitismusbeauftragten klein, dass diese Zahlen zurückgehen. Teilen Sie seine Hoffnung?
Nein, teile ich überhaupt nicht. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass die Freude der Palästinenser nicht war, der Krieg ist beendet, sondern dass es genauso weiterging, wie es vorher der Fall war, dass der Staat Israel sein Ende finden soll in den Augen der Palästinenser und nicht nur der Hamas, sondern auch von vielen, vielen anderen Palästinensern. Also ich glaube schon, dass die Problematik noch lange nicht beendet sein wird. Meine feste Überzeugung ist, wir können es natürlich nur in den Gesprächen weiterführen, wie wir es auch in Hannover zwischen Palästinensern und Juden tun, werden wir es auch weiter versuchen. Aber wir werden bestimmt noch 30, 40 Jahre brauchen, bis diese große, große Zerrissenheit zwischen den Israelis und den Palästinensern ein Ende gefunden hat.
Sagt Michael Fürst, er ist Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde in Niedersachsen.
NDR Info. Die Meinung.
Ja, und abschließend, was bleibt von diesem Tag und den Ereignissen heute im Nahen Osten? Dazu die Meinung von Jan-Christoph Kitzler.
Nach langen Monaten des Grauens ist das ein guter Tag. Die letzten lebenden Geiseln, die seit dem 7. Oktober 2023 dem Terrorüberfall auf Israel verschleppt waren, sind frei. Wenn jetzt auch noch alle toten Geiseln übergeben sind, dann können die Familien, die über 2 Jahre lang nicht wussten, wohin mit ihrer Trauer, ihrem Schmerz und ihrer Hoffnung, endlich anfangen zu verarbeiten. Viele Israelis haben, solange die Geiseln noch in Gaza waren, gesagt, der 7. Oktober ist ein Tag, der einfach nicht zu Ende gehen will. Nun kann der 7. Oktober zu Ende gehen, endlich. Auch für die Menschen im Gazastreifen, von denen einige den Terror bejubelt und unterstützt haben. Alle in Gaza, auch die vielen, die einfach nur Frieden wollen, haben unter einem Krieg gelitten, den Israels Armee nicht nur gegen die Hamas und andere Terrororganisationen gerichtet hat, sondern der auch von Rache und Zerstörungswut geprägt war. Zusammen mit fast 250 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilten Palästinensern lässt Israel nun auch rund 1700 Männer frei, die im Gazastreifen aufgegriffen wurden und bei denen nicht klar ist, was gegen sie vorliegt. Die Regierung sagt nur, mit dem dem 7. Oktober haben sie nichts zu tun, lange Monate in israelischen Lagern verbringen mussten sie dennoch. Fast möchte man an diesem Tag Donald Trump glauben, der vom Ende des Terrors gesprochen hat, vom Beginn eines neuen Nahen Ostens. Er hat in der Knesset dem israelischen Parlament gesagt, die Welt liebe Israel wieder, die Welt und Israel wollen Frieden. Wenn es nur so einfach wäre. Die Wunden, die der Terror des 7. Oktober gerissen hat und der israelische Krieg im Gazastreifen sind tief. Von der Idee eines friedlichen Zusammenlebens sind beide Seiten, sind Israelis und Palästinenser, weiter entfernt denn je. Donald Trump hat auch von den so wörtlich wunderbaren Waffen gesprochen, die Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, sehr gut genutzt habe. In Klammern, er hat den Gazastreifen flächendeckend zerstört. Trump hat von dem vielen Geld gesprochen, das arabische Länder hätten und das nun eingesetzt werden soll zum Wiederaufbau des Gazastreifens. Das kann passieren, auch wenn es lange dauert, doch weder Waffen noch Geld werden die Wunden heilen. Wenn man sich überlegt, was helfen könnte, damit der Frieden im Nahen Osten hält, dann fällt einem als erstes ein Wort ein: Druck. Druck auf die Hamas, Druck auf Israels in Teilen rechtsextreme Regierung haben dazu geführt, dass es zu diesem Deal gekommen ist, dass die Hamas die Geiseln freigegeben hat, dass die Waffen schweigen. Doch damit der Frieden dauerhaft wird, braucht es nicht nur Druck von außen. Es braucht vor allem Menschen auf israelischer und palästinensischer Seite, die echten Frieden wollen. Einen Frieden, mit dem Menschen auf beiden Seiten eine Perspektive haben auf ein Leben in Würde und ohne Angst. Doch auf beiden Seiten fehlen politische Führer mit dieser Vision, die das Zusammenleben wollen. Und so ist dieser Tag nicht so historisch, wie es Donald Trump gerne hätte. Ja, es ist ein guter Tag, doch damit es echten und dauerhaften Frieden gibt im Nahen Osten, braucht es viel mehr.
Unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler war das. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für diesen Montag, den 13. Oktober.